Dieser Podcast wird präsentiert von Skoda. Endlose Meetings, ermüdende Videokonferenzen. Wäre es nicht schön, wenn es im Job auch mal schnell ginge? Der neue 100% elektrische Skoda Enyaq iV 80 hat nicht nur eine Reichweite von über 500 Kilometern, sondern ist auch in kürzester Zeit wieder aufgeladen. Per Schnellladung in nur 40 Minuten von 10 auf bis zu 80%. Für bis zu weitere 400 Kilometer Dienstreise. Mehr dazu auf skoda.de/flotte-enyaq.
Wie gefährlich ist Covid-19 wirklich? Eine Antwort auf diese Frage erschöpft sich nicht darin, einfach nur auf die Sterbewahrscheinlichkeit zu schauen. Gerade für jüngere Menschen ist ein weiterer wichtiger Aspekt, wie schnell werde ich wieder ganz gesund? Wir kennen mittlerweile ja wahrscheinlich alle Berichte von Infizierten, oft auch aus dem eigenen Freundeskreis, die erzählen, dass sie monatelang unter Müdigkeit, Schwäche, Konzentrationsstörungen oder Geruchsverlust leiden und gar nicht wieder so richtig zurück in den Alltag finden. Wie repräsentativ sind solche Geschichten? Und was hat die Forschung mittlerweile dazu zu sagen? Damit werden wir uns heute beschäftigen. Sie hören den Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Anderl.
Und ich bin Joachim Müller-Jung.
Ich bin promovierte Astrophysikerin mit einiger Erfahrung im Umgang mit Modellen und Daten. Und Joachim ist Biologe und kümmert sich bei uns im Ressort vor allem um die Medizin- und Klimathemen. Joachim, wir haben hier im Podcast schon einmal über die Spätfolgen von Corona, über Long-Covid gesprochen. Das war Ende November. Damals war es noch gar nicht so ganz einfach, vernünftige Studien zu finden. Die Studienlage ließ noch sehr zu wünschen übrig. Hat sich das mittlerweile jetzt etwas geändert und verbessert?
Ja, es hat sich sehr viel geändert. Es gibt einige Studien und man muss sagen, in den jüngsten Wochen auch immer mehr Studien, teils schon begutachtet, veröffentlicht. Ich habe zwei aus der Nature-Zeitschriftengruppe mitgebracht, Nature Medicine. Und auch viele Preprints zu dem Thema, Studien, die sich vor allem mit dem Phänomen aus der ersten Welle beschäftigen, aber eben auch zum Teil schon aus der Winterwelle, aus der zweiten Welle quasi. Und zwar aus Nordamerika, aus Europa, aus Asien, von überall. Also da wird schon viel Erkenntnis inzwischen gesammelt. Und deswegen, glaube ich, ist auch ein guter Zeitpunkt, jetzt vielleicht auch am Beginn der dritten Welle, auch nochmal darüber zu sprechen, weil ich eben der Meinung bin, immer noch, wie ich es damals schon war, dass wir eben nicht nur über Todeszahlen sprechen sollten und nicht nur über Inzidenzen im Sinne von Überlastung der Intensivstationen, sondern eben auch die Langzeiteffekte für Infizierte bedenken sollten, die nicht auf der Hand liegen, über die wir eigentlich auch nie sprechen, wenn wir über die Pandemie sprechen. Das sind eben Krankheiten, Morbidität und nicht nur die Mortalität, die Morbidität, die eben viel Leid anrichtet bei denen, die betroffen sind. Und man hört auch bei uns in vielen Medien ja auch relativ viel.
Ja, das stimmt. Wir hatten ja auch bei uns im Blatt ein paar Erfahrungsberichte schon im vergangenen Jahr, wenn ich mich richtig erinnere. So oft wäre es vielleicht auch bei diesem Thema ganz gut, erstmal mit einer Begriffsklärung zu starten. Was versteht man denn genau unter Long-Covid?
Ja, das ist auch so ein spannendes Phänomen, dass man tatsächlich immer mehr Definitionen auch erfährt, zum Teil auch neue Begriffe, wie jetzt in dem einen Nature Medicine Paper, das ich mitgebracht habe, ein Review-Artikel von Kartik Segal, Wissenschaftler aus Harvard und Columbia University, die haben den Titel drüber gesetzt, postakutes Covid-19-Syndrom. So, da wird von Long-Covid gar nicht gesprochen im Prinzip, sondern da wird das Phänomen betrachtet unter einem anderen Namen. Es gibt unterschiedliche Bezeichnungen dazu inzwischen, weil auch eben es eine sehr breite Streuung an Symptomen, an Betroffenen, an Prävalenzen und eben auch an Methoden gibt, wie dieses Krankheitsphänomen untersucht wird. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, ich glaube, da kann man auch alle ganz gut drunter packen, dann würde ich eine Definition übernehmen, die wir damals schon im November auch angewendet haben. Also wenn die Symptomatik mehr als 4 Wochen nach Beginn der Covid-19-Symptome noch anhalten oder wiederkehren, auch das kommt vor, oder erstmals auftreten, nachdem man wochenlang vorher infiziert war, denn auch asymptomatische Patienten, die gar nicht bemerkt haben, dass sie die Krankheit haben, können Long-Covid entwickeln. All das würde ich unter Long-Covid zusammenfassen. Ich würde auch sagen, Sibylle, wenn du nichts dagegen hast, ich bleibe einfach bei dem Begriff Long-Covid. Ich glaube, das ist etwas, was sich etabliert hat. Und wenn es mal irgendwann anders bezeichnet wird, dann werden wir das sicher auch übernehmen.
Okay, also wenn wir jetzt über Long-Covid sprechen, dann meinen wir Infizierte, die noch länger als 4 Wochen nach ihrem Erkrankungsbeginn weiterhin unter Symptomen leiden. Das klingt ja schon mal wirklich relativ beunruhigend. 4 Wochen ist ja eine lange Zeit. Insofern natürlich dann gleich die Anschlussfrage, wie viele der Infizierten sind dann überhaupt davon betroffen? Also wie wahrscheinlich ist es, wenn ich mich mit SARS-CoV-2 infiziere, dass ich wirklich zu dieser Gruppe der Long-Covid-Patienten gehören werde?
Ja, eine Besonderheit von Long-Covid ist ja eigentlich, dass es so ein ganzes Bündel von Symptomen umfasst. Also sowohl physische, also organische Schäden, die man beim Internisten feststellen kann, und eben auch viele psychische Probleme bis hin zu psychiatrischen Problemen, posttraumatisches Belastungssyndrom zum Beispiel, schwere Depression etc. Ein ganzes Bündel von Symptomen, das man hier unter Long-Covid zusammenfasst, Muskelschmerzen, Erschöpfung, Migräne, Atemprobleme. Ich habe jetzt schon so viele genannt. Gedächtnisprobleme, wir können noch mehr nennen. Sodass es schwer ist zu sagen, wie viele genau davon betroffen sind. Wir können davon ausgehen, dass in den Studien jeweils immer nur Stichproben genommen werden. Es werden meistens sind es Beobachtungsstudien von Patienten, die in der Klinik waren und dann entlassen werden, weiter beobachtet werden, oder Patienten, die zum Beispiel durch Selbsthilfegruppen, die sehr aktiv sind inzwischen, es gibt viele Selbsthilfegruppen für Long-Covid, die sich die Patienten versammeln und dann quasi einer klinischen Studie auch zuführen, was natürlich auch schon wieder ein Bias ist. Also es gibt ganz unterschiedliche Zahlen jedenfalls. Wenn man so Pi mal Daumen, hört man 10% etwa der Patienten, die Covid-Symptome hatten, haben möglicherweise auch Symptome über 4 Wochen hinaus, zum Teil eben monatelang auch. 10% ist eine Zahl, das ist schon relativ viel, wenn wir jetzt in Deutschland nehmen zum Beispiel, wir haben 2,5 Millionen genesene Patienten, das sind natürlich jetzt nicht unbedingt schwere Covid-Patienten, also Covid-Patienten mit schwerem Verlauf, sondern das sind einfach Infektionen, nachgewiesene Infektionen, so 10% wären wir bei 250.000, das kann man so nicht überschlagen. Es sind, wenn man 10% nimmt, weniger, aber die Streuung ist eben sehr groß. Ich glaube, diese Zahl 10%, die ist noch nicht festgemeißelt, auch wenn das sehr starke Befürworter und auch sehr starke Anwälte auch dieser Patientengruppe, wie Herr Lauterbach zum Beispiel, der verwendet die 10% etwa, das immer wieder anführen. Ich würde sagen, es gibt Studien, die reichen von 2%, 3% eben bis zum Teil 70% der Patienten, die entlassen werden aus Kliniken, die an Long-Covid-Symptomen leiden. Und das zeigt auch schon, Sibylle, dass man natürlich genau hingucken muss, wer wird da beobachtet, wen berücksichtigt man in den Studien. Jemand, der in der Klinik war, der schwere Symptome hat, oder der nur leichte Symptome hat, vielleicht gar nicht in der Klinik war oder nur ein paar Stunden in der Klinik war, oder eben solche, die nur zu Hause waren, und solche, die natürlich auch gar keine Symptome hatten. Also bei den Studien kommt es sehr darauf an, genau hinzusehen, welche Patienten und welche infizierten Gruppen werden betrachtet. Und dann kommt man auf eine sehr starke Streuung, und da gibt's leider, muss ich auch zugeben, da gibt's dann eben auch viel Verwirrung bei den Zahlen. Und ich glaube, die Zahlen werden dann auch hin und wieder auch so verwendet, wie man es gerade braucht. Da müssen wir natürlich vorsichtig sein, gerade wir jetzt als Wissenschaftsjournalisten, die darauf achten, das wiedergeben, dass wir da A nicht übertreiben, aber eben auch das Problem nicht herunterspielen. Und ich glaube, das Problem sollte man nicht herunterspielen, weil alle Studien, die sich ernsthaft mit diesen Folgeschäden beschäftigen, zu dem Schluss kommen, das ist eben nicht einfach eine Spätfolge, wie das zum Teil eine Grippe ja auch haben kann, wie das andere Krankheiten, andere Infekte auch haben können, die relativ eingegrenzt sind. sondern das ist bei Covid-19 eben das Problem, dass es eine multisystemische Krankheit, also eine Multisystemkrankheit ist. Die Viren befallen sehr viele Organe und auch bei asymptomatischen Patienten unter Umständen, die also nicht in der Klinik landen, die auch nicht als Covid-Patienten ins Prinzip geführt werden, sondern einfach als Infizierte. Auch da findet man eben dann Virenbefall in ganz verschiedenen Organen, vom Gehirn übers Herz bis in die Nieren, Blutgefäße. Der gesamte Körper ist betroffen und deswegen hat diese Krankheit eben auch so einen viel höheren Krankheitswert als eben nur diese unmittelbaren Krankheitseffekte, die man in der Klinik auch natürlich und die der Patient auch selbst als erstes spürt, also die Lungenentzündung, das Fieber, schwere Kopfschmerzen, der Geschmacksverlust etc. Das ist alles da und das bleibt auch zum Teil auch noch viele Wochen, aber es ist eben viel mehr als das.
Ja, das hatte mich tatsächlich auch beeindruckt, als ich diesen Überblicksartikel gelesen habe, wobei ich zugeben muss, dass ich das nicht in allen Details verstanden habe, weil da zu viele medizinische Fachworte für mich als Astrophysikerin vorkamen. Aber also ein bisschen habe ich mir das dann schon zurecht gegoogelt und das war ja wirklich seitenweise eine Zusammenfassung von Problemen, die Long-Covid mit sich bringen kann. Also wie du schon gesagt hattest, Herzprobleme, Organschäden, dann diese ganzen psychiatrischen Probleme, Schlafstörungen, Depressionen, Angstzustände, Magen-Darm-Probleme, Diabetes habe ich da auch irgendwo gesehen. Also es ist ja schon wirklich eindrucksvoll, wie umfassend die Probleme sind, die dieses Virus hervorruft. Wenn ich es richtig verstanden habe, unterscheidet man da aber auch nochmal zwischen den Problemen, die wirklich durch das Virus selbst hervorgerufen werden und dann aber auch Problemen, die der Körper sich dann sozusagen als Reaktion auf das Virus dann selber erzeugt. Das hat mich an so manche Diskussionen erinnert, die wir schon über das Immunsystem hatten. Ist das tatsächlich auch ein relevanter Punkt, dass es dann noch Reaktionen gibt, wo der Körper selber die Lage auch noch verschlimmert?
Ja, absolut. Das ist, finde ich, auch deswegen besonders wertvoll, dieses Paper, dass es da sehr klar ist. Was man ja beobachtet jetzt, ist, dass es quasi eine zweiphasische Krankheit ist. Die erste Phase, in der die Viren die Hauptrolle spielen, die Toxizität, die die Viren erzeugen im Körper, durch die Virenvermehrung, zum Beispiel in den Lungenalveolen, in den Lungenbläschen, und da Schäden anrichten, auch in den Gefäßen, wenn sie sich stark vermehren. Und dann eben, und das ist zeitlich eben versetzt und überschneidet sich natürlich auch, aber es ist dann bei den schweren Verläufen vor allem so, dass dann nach vielen Tagen und eben auch zum Teil wochenlang eben diese immunologischen Probleme auftauchen, also die Überreaktion des Immunsystems, dass man bei vielen schweren Verläufen feststellt, und die schwer zu behandeln sind und die auch, also dass die wirklich schwer in den Griff zu kriegen sind, das sind diese septischen Symptome, die dann auftauchen und die den Intensivpatienten da besonders Probleme bereiten, neben den Atemproblemen. Natürlich ist das Grundproblem, dass gerade bei den schweren Verläufen die Beatmung sichergestellt werden muss, die Sauerstoffversorgung, aber eben diese Organschäden, die auftauchen, die Gefäßschäden, die auftauchen, die sorgen eben dafür am Ende auch, dass das Immunsystem Schwierigkeiten hat, wieder unter Kontrolle zu kommen überhaupt. Und deswegen ist es dieses zweiphasige Phänomen, das beschreibt dieser Review von der Gruppe um Katrin Segal ganz gut und das sollte man wirklich sich angucken. Dieser Review hat gewissermaßen die verschiedenen Studien der letzten paar Monate zusammengefasst und auch wirklich gute Studien. Aber auch da da kann man schon erkennen, bei diesem einen Paper, das ja gar nicht so groß und so umfangreich ist, kann man schon erkennen, wie weit eben auch die Befunde zum Teil auseinandergehen. Also wenn wir zum Beispiel nehmen eine italienische Studie zum Beispiel mit 143 Patienten, die finden, dass 87% nach der Klinikentlassung im Schnitt 60 Tage danach auch noch Symptome zeigt. 55%, also mehr als die Hälfte davon, sogar 3 oder mehr Symptome. So, das ist eine Studie mit 143 Patienten, Italienern, die allerdings, und das ist oft bei vielen Studien so, vielleicht auch, wenn man sagen will, schwächere Studien, die dann die Selbstauskunft der Patienten auch zugrunde legen, wo dann also quasi Berichte wiedergegeben wird und ausgewertet wird, was die Patienten berichten, was sie an Symptomen haben. Da kann man sagen, das ist natürlich wie eine ärztliche Anamnese. Ist deswegen auch sinnvoll, ist deswegen auch wertvoll. Aber wenn man dann zum Beispiel so eine Studie nimmt wie die in Wuhan in China, wo also wirklich zum Teil ja ganz detaillierte, ganz spezielle Untersuchungen vorgenommen wurden, und zwar komplementär, also noch quasi oder additiv, noch zusätzlich zu Fragebögen, in denen dann die Patienten selbst Auskunft geben, welche an welchen Symptomen sie leiden, welche Beschwerden sie haben, das muss ja auch sein. Das war eine Studie mit 1733 Teilnehmern, bei denen man 6 Monate nach der Entlassung mal nachgefragt hat, was haben sie denn eigentlich noch an Symptomen? Da hat man dann auch 6 Monate auch danach nochmal richtig physische Untersuchungen gemacht. Man hat die Patienten untersucht in der Praxis. Man hat sie einem 6-Minuten-Gehtest ausgesetzt. Man hat Blutlaborwerte erfasst und Lungenfunktionstests zum Teil auch gemacht. Und da kann man natürlich viel mehr dann auch sagen. Man kann auch die Symptome, die beschrieben werden, und die sind ja nicht eingebildet von den Patienten, die kann man natürlich dann auch, die kann man natürlich auch besser medizinisch erfassen, pathophysiologisch auch ein bisschen auch, vielleicht auch, was die Ursachen angeht, ein bisschen auf den Grund gehen. Und deswegen ist in diesem Review sind viele solcher Studien auch aufgeführt und ausgewertet worden. Und da kommt man schon zu ganz interessanten Ergebnissen, die eben aber auch abweichen. Und da sind halt die Zahlen auch wieder sehr unterschiedlich. Bei der chinesischen Studie sind es 76%, also auch 3/4, die mindestens ein Symptom haben. Da hat man nur nach einem Symptom geguckt, während man bei den Italienern nach vielen Symptomen gezeigt haben. Also methodisch ist es quasi genauso eine große Streubreite wie bei den Symptomen.
Also mit anderen Worten, Take-Home-Message für alle, wenn es um Long-Covid geht, da muss man wirklich genau in die Studien gucken. Das ist methodisch nicht so einfach, weil man viele Verzerrungseffekte hat, weil viele Studien nicht mit repräsentativ ausgewählten Gruppen arbeiten, weil die Selbstauskunft ein Problem ist. Da muss man also tatsächlich ganz genau hingucken. Aber das hatten wir tatsächlich auch schon im November, glaube ich, diskutiert. Natürlich ist es was anderes, wenn man Leute untersucht, die vorher im Krankenhaus waren, also wo man wirklich nur schwere Fälle mit berücksichtigt, als wenn man sich eine Facebook-Gruppe anguckt oder einfach dann wirklich eine richtig ordentliche, repräsentativ ausgewählte Studie durchführt. Und das wissen wir ja mittlerweile, dass das häufig nicht gemacht wird und statistisch oftmals ein großes Problem ist.
Aber es ist natürlich interessant, dass gerade in Nature Medicine auch ein anderes Paper, ein Letter, den ich natürlich auch dann verlinken werde, da ist ein Letter erschienen von einer Gruppe aus dem King's College in London. Auch eine interessante Studie, aber methodisch jetzt wieder ganz anders. Die haben Krankenhauspatienten, die entlassen wurden, quasi mit einer App entlassen und Long-Covid-App, wenn man so will, und haben sie gebeten, sie mögen doch dann ihre Symptome eintragen, regelmäßig in Abständen. Also um dann zu ermitteln, welche Symptome noch vorliegen und wie lange sie vorliegen. Und da kommt man dann bei dieser Studie zum Beispiel auf ganz andere Zahlen. Wenn wir jetzt nehmen, das sind 4.182 Teilnehmer, da hat man 558, also 13%, die mehr als 28 Tage noch Symptome haben. Also da sind wir bei diesen mehr als 4 Wochen. 13%, das ist natürlich was ganz anderes als die 87 oder die 70%, von denen ich vorher gesprochen habe. Hier haben wir auch, jetzt muss man da dann natürlich unterscheiden, auch wie schwer war die Krankheit. Denn in dem einen Review wird sehr klar gesagt, es gibt Hinweise darauf, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Schwere der Krankheit, zwischen dem Verlauf, wie schwer erkrankt jemand, wie intensiv muss er behandelt werden und eben auch den Folgeschäden, der Vielzahl an Symptomen, aber eben auch der Dauer der Symptome. So, und dann haben wir also bei diesen King's College Studie, da haben wir dann 13% mehr als 28 Tage. Und wenn wir jetzt gucken, mehr als 3 Monate haben dann nur noch 2,3% der Covid-Patienten Spätfolgen registriert auf ihrer eigenen Long-Covid-Corona-App quasi. So, das heißt, da muss man natürlich jetzt gucken, welche Zahl nimmt man da. Und da kann man natürlich auch wieder nicht sagen, das ist jetzt die Zahl, die stimmt, die 2,3%, denn eine App wird nicht unter Umständen von Patienten, die mehr oder weniger im Krankenhaus quasi auch vergessen wollen, dann auch vielleicht gar nicht mehr so genutzt, wie das die Mediziner sich vorstellen.
Auch von älteren Menschen weniger genutzt und dann braucht man wahrscheinlich auch das richtige Betriebssystem, haben wir alles auch schon bei der Corona-App kennengelernt. Also auch da eine Studie, die nicht repräsentativ ist. Trotzdem diese 13%, das deckt sich ja in etwa mit dem, was du gerade schon zitiert hattest, wenn man davon ausgeht, dass ein relativ plausibel klingender Wert für die Long-Covid-Patienten bei 10% liegt. Was in der Studie natürlich noch interessant ist und was auch sowieso meine nächste Frage gewesen wäre, wäre, was man denn mittlerweile jetzt schon wirklich konkret über die Risikofaktoren weiß. Da kann man ja erstmal wild spekulieren. Man könnte denken, dass vor allem, und das hatten wir auch schon jetzt ein paar Mal in Nebensätzen erwähnt, dass vor allem diejenigen mit schweren Verläufen besonders gefährdet sind. Ich habe auch schon mal irgendwo in den sozialen Medien Thesen aufgegabelt, dass auch asymptomatische Fälle, dass leichte Verläufe durchaus auch in eine Long-Covid-Erkrankung führen können. Was weiß man mittlerweile über die Risikofaktoren?
Ja, es ist in der Tat schwierig. Das ist eine der zentralen Fragen eigentlich. Wer bekommt Long-Covid? Diese Frage kann die Medizin, können die Kliniker noch nicht beantworten. Sie können nicht sagen, wenn Sie einen Patient haben, der ankommt, der behandelt wird, der vielleicht auch beatmet wird und dann auch wirklich schwerste Verläufe hat, ob derjenige oder diejenige wirklich Covid bekommt. Eine Studie, die noch als Preprint auch vorliegt, die relativ neu ist, von der Forst-Covid-Gruppe aus England, eine der größeren Studien, muss man sagen, auch noch nicht begutachtet, wie gesagt, mit mehr als 1000 Teilnehmern, die Patienten von März bis November 2020 ausgewertet haben, die übrigens auch wieder dann bei 70% der Patienten landen, die Long-Covid-Symptome zeigen, und zwar fünf Monate später im Schnitt noch 9 Symptome. So, 9 Symptome klingt viel, da sind natürlich dann eben sehr viele Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, da gibt es einen ganz langen Schlüssel von Symptomen, die da aufgelistet sind und natürlich sind Mehrfachnennungen bei solchen Fragebögen möglich. Da kommen schnell mal 9 Symptome zusammen, die man gleichzeitig verspürt, wofür ja die Patienten ja auch nicht zu beneiden sind. Das zeigt, dass da auch wieder die Symptomatik sehr differenziert ist bei den Einzelnen und individuell sehr unterschiedlich ist bei den Einzelnen.
Und aber konnten
Patienten
die tatsächlich Risikofaktoren ausmachen in dieser Studie?
Ja, genau. Und da ist der Punkt, da kommt man darauf, dass Frauen, hauptsächlich Frauen, also viel mehr Frauen als Männer, umgekehrt, übrigens fällt ja auf, umgekehrt zu der Schwere der Krankheit. Wir erinnern uns, Covid-19, schwere Verläufe, vor allem bei Männern ein Problem. Hier ist es so, an Long-Covid leiden offenbar, wenn man es statistisch betrachtet, hauptsächlich Frauen, und zwar im Alter zwischen 40 bis 70. Wenn man es ganz grob über den Daumen peilt, das ist das, was die Studie sagt, was andere Studien auch sagen, dass die Betroffenen eben nicht in der hochaltrigen Gruppe ist, sondern die Betroffenen vor allem in der niedrigaltrigen und zum Teil eben auch bis zu den Kindern hinabgehen. Also Stichwort Risikopatient. Der Risikopatient für Long-Covid ist auch das Kind. Also wir haben ja die multisystemische Inflammation, dieses Syndrom, das relativ früh letztes Jahr schon beschrieben wurde. Wir hatten es auch schon in unserem Podcast besprochen, dass man bei Kindern festgestellt hat, erinnert ein bisschen an das Kawasaki-Syndrom, so ein immunologisches Syndrom, dass man bei Kindern feststellt, eigentlich bei sehr kleinen Kindern, bei Covid-19, allerdings eben vor allem bei Schulkindern, also Kinder, die quasi schon aus dem Kindergarten raus sind, eben bis eben auch zum Erwachsenen. Kinder also in allen Altersgruppen, die auch an solchen Long-Covid-Phänomenen leiden. Bei den Kindern spricht man inzwischen von PIMS. Das ist gewissermaßen wieder so eine Begriffsverwirrung, die da entsteht.
Wie heißt es?
PIMS. PIMS ist die Eindeutschung des internationalen Begriffs multisystemische inflammatorisches Syndrom. Also das ist eben dieses pädiatrische Syndrom, das pädiatrische Syndrom, ein immunologisches Leiden der Kinder, das gar nicht, das selten ist, natürlich selten ist, weil Kinder, wissen wir ja alle, erkranken ja selten. Aber bei etwa, ja, ein Essener Arzt hat es jetzt im Podcast mit der Sandra Ziesek auch erklärt, da lohnt es sich auch mal da reinzuhören, wenn man darüber mehr erfahren will. Mediziner können ja über sowas sehr viel genauer Auskunft geben, dass etwa bei 1 bis 5.000 schätzt er vorkommt. Also selten, aber ganz selten auch wieder nicht. Man muss es rechnen, in dieser Essener Klinik zum Beispiel sind 19 Patienten schon behandelt worden.
Also aber dieses Syndrom tatsächlich, das ist dann Risikofaktor oder führt mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit zu Long-Covid? Oder also den Zusammenhang habe ich jetzt noch nicht völlig verstanden.
Ja, ich wollte sagen, wenn man vom Risikofaktor Alter ausgeht, das ist ja für uns immer bei dieser ganzen Covid-Diskussion ja immer ein Faktor gewesen. Ist es bis heute, wenn wir an die Impfdebatte denken, das Alter als Risikofaktor? Bei Long-Covid ist es so, dass es eben diesen Altersrisikofaktor nicht gibt. Da können wir im Prinzip sagen, da ist es umgekehrt zur Erkrankung selbst. Das sind die Jüngeren, auch die Kinder und vor allem die Mittelaltrigen betroffen. Und das ist dann gewissermaßen auch ein Risikofaktor. Insgesamt ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der in dem Altersbereich, in dieser Altersgruppe ist, an Long-Covid erkrankt, natürlich sehr gering, weil insgesamt ja auch bei den 40-Jährigen die Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt erkrankt an Covid, natürlich auch schon niedriger liegt als bei den Hochaltrigen. Also die große Krankheitslast, die akute Krankheitslast liegt natürlich immer noch bei den hochaltrigen Patienten und liegt auch in dem Bereich von 50, 60 Jahren. Aber wir haben jetzt bei Long-Covid eben das Phänomen, dass viele Patienten eben auch behandelt werden müssen mit diesem Phänomen, die eben bei 30 oder 40 liegen oder vielleicht sogar noch darunter. Es gibt eben auch sportlich sehr aktive Menschen, die plötzlich Symptome, die asymptomatisch waren und dann plötzlich 3-4 Wochen nach der Infektion, von der sie dann gar nicht wissen, von der sie hinterher dann nur durch einen Antikörpertest wissen, erfahren, oh, ich hatte Covid und jetzt Wochen später habe ich Symptome, also Erschöpfung so und so weiter.
Wobei ich jetzt immer noch sagen muss, ich finde das alles sehr verwirrend, dieses Thema Risikofaktoren. In Hinsicht auf diesen Nature Medicine Forschungsartikel, über den wir gerade diskutiert hatten, der mit den 4.182 Fällen, da war zum Beispiel bemerkt, dass ein erhöhtes Risiko besteht, wenn man mehr als 5 Symptome in der ersten Woche der Erkrankung hat. Was ja dann wiederum dafür sprechen würde, dass es dann schon ernstere Erkrankungen sind. Aber also ich stimme dir zu, da gibt es natürlich auch andere Studien, die dann ganz andere Dinge sagen. Also da war jetzt mein Eindruck, und ich stecke da bei weitem nicht so tief drin wie du natürlich, aber für mich wirkte das alles nicht sonderlich einheitlich.
Nein, das ist sehr diffus und deswegen habe ich das auch gar nicht genannt. Ich finde das sehr diffus. Wenn man jetzt von 5 Symptomen spricht, dann muss man ja fragen, welche Symptome sind, wie viele Symptome sind denn abgefragt worden? Wir haben ja eben das Phänomen, dass bei dieser britischen Studie so viele Symptome abgefragt wurden, dass die im Schnitt 9 Symptome noch nach vielen Monaten hatten. Das siehst du daran, siehst du schon, dass diese Zahl der Symptome natürlich erstmal nicht viel aussagt. Natürlich versucht man das einzugrenzen, versucht man herauszufinden, was ist das Problem eigentlich? Wie kann ich erkennen, dass der Patient auch möglicherweise nachbeobachtet werden muss, dass er vielleicht auch in Reha-Klinik dann auch muss? Und 5 Symptome, die man 4 Wochen später noch hat, das ist eine Möglichkeit oder ein Indiz dafür, dass man an Long-Covid erkranken kann. Schwerer Verlauf ist auch ein Risikofaktor. Ich habe schon gesagt, der schwere Verlauf selber, je schwerer der Verlauf, das sind einige Studien, die darauf hindeuten, dass schwere Verläufe natürlich das Risiko für Long-Covid erhöhen. Ganz einfach, das ist auch völlig nachvollziehbar, weil einfach die Organschäden auch entsprechend groß sind. Ich habe ja gesagt, dieses Virus, die inflammatorische Überreaktion, das alles schädigt Organe, bis eben auch zum Gehirn, Nervensystem, die Nieren, die Drüsen, also die Schilddrüse und alles, die Gefäße vor allem. Und die führen dann zu Folgeschäden, Thrombosen, Mikrothrombosen, die dann über längere Zeit unter Umständen eben auch Probleme machen können, gerade bei diesen Gefäßschäden. Und die werden dann natürlich festgestellt. Das ist dann ein Symptom. Ist das Risikofaktor? Naja, es ist schwer zu sagen. Schwerer Verlauf, größere Wahrscheinlichkeit eines Long-Covid. Schwere Lungenkrankheit, Asthma zum Beispiel, schweres Asthma. Wer dann Covid bekommt, hat auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, an Long-Covid zu erkranken. Auch das ist irgendwo nachvollziehbar. Da gibt's Vorschäden schon in den Organen. Also da gibt's schon natürlich Risikofaktoren. Interessanterweise hat man es bei vielen noch nicht genau ermittelt. Also zum Beispiel Übergewicht oder Bluthochdruck oder Diabetes als Faktor. Das weiß man, ist ein Risikofaktor für die Krankheit selbst, damit auch indirekt ein Risikofaktor für Long-Covid. Aber den genauen Zusammenhang zwischen solchen Risikofaktoren und Long-Covid, den kennt man noch nicht genau. Das wird sicher auch in den nächsten Monaten nochmal genau ermittelt werden.
Also trotz all dieser Unsicherheiten, die da nach wie vor existieren, kann man, glaube ich, ziemlich risikolos sagen, Long-Covid ist wirklich keine schöne Krankheit. Wer dafür nochmal die Beweise und Hinweise haben möchte, der sollte wirklich den unseren Shownotes verlinkten Review-Artikel lesen. Wenn man das getan hat, dann ist man, glaube ich, noch ein weiteres Mal in seiner Überzeugung bestärkt, dass man Covid-19 auf gar keinen Fall bekommen möchte. Wenn man jetzt aber zu diesen mutmaßlich 10% von Erkrankten gehört, die nun Long-Covid haben, was kann man denn dagegen tun? Ich habe da auch in dieser Hinsicht in den sozialen Medien in den letzten Wochen Hinweise gesehen, dass vielleicht die Impfung helfen könnte. Das sind ja dann immer so anekdotische Mutmaßungen, wo man nicht genau weiß, was wirklich dahinter steckt. Gibt es da schon Hinweise? Weiß man, wie man mit Long-Covid umgehen kann?
Naja, also man kann das nicht als Therapeutikum einsetzen. Ich glaube, das ist klar. Das ist im Moment noch anekdotisch und man hat zu Recht keine Erklärung. Man hat ein paar Ideen dazu, wie es sein kann, dass die Impfung, jemand, der also Covid hatte, die Erkrankung hatte und dann genesen ist, dann an Long-Covid-Symptomen leidet, schwere Erschöpfung, Kopfweh, Gelenkschmerzen, extreme Energieverluste und so weiter, der dann geimpft wird und plötzlich einige dieser Symptome verliert. So, und wie passiert das? Es könnte sein, dass es funktioniert. Ich habe einige Wissenschaftler, unter anderem eben auch Kartik Seagal von der Columbia, dazu gelesen, der eine Idee hat, wie andere Immunologen auch Ideen haben, wie das passieren könnte, dass das Virus selbst oder eben Bestandteile des Virus, Virusproteine, noch irgendwo im Körper ein Reservoir besetzen, also in irgendwelchen Organen, Gefäße, Nervensystem, wo auch immer, ein Reservoir sich bildet. All das ist jetzt quasi nur so ins Unreine gesprochen, aber eben auch von den Medizinern nur als These quasi geäußert worden bis jetzt. Und dieses Reservoir von Viren, das da noch ist, dann eben diese Long-Covid-Symptome dann auch macht zum Teil, gerade diese neurologischen Phänomene, kognitive Störungen, ist etwas, was man bei vielen Long-Covid-Patienten auch feststellt, auch gerade bei den Jüngeren, Gedächtnisprobleme, die dann schwanken zum Teil, wo man also wirklich so Ausfälle hat, kognitive Ausfälle über viele Stunden oder auch Tage und dann sind sie wieder weg und dann kommen sie wieder. Und ja, und dann ist die eben diese Idee, dass diese Viren irgendwo da noch ein Reservoir haben. Und wenn man dann den Impfstoff gibt, dann werden ja Antikörper, dann wird die Produktion von Antikörpern forciert, angetrieben. Und dann bilden sich diese Antikörper im Immunsystem, die T-Zellen werden aktiv und das Immunsystem bekämpft dann diese Viren und umständen auch eben diese Virusbestandteile, die noch aus der Infektion im Körper sind. Und dann könnte das vielleicht therapeutische Effekte haben. Aber wie gesagt, mein Eindruck ist, die Wissenschaftler und auch die Ärzte, die das kommentiert haben, sind sich noch nicht einig, ob das so sein könnte. Dem wird man auf den Grund gehen. Es ist jedenfalls, finde ich, eine gute Nachricht, denn ansonsten muss man auch sagen, diese Patienten sind ja behandelbar, Long-Covid-Patienten. Es gibt inzwischen Reha-Kliniken, auch in Deutschland. Es ist auch eins dieser Plädoyers in den Artikeln, die man liest über Long-Covid, sehr häufig liest, auch in den sozialen Medien. Reha, das medizinische System muss sich darauf einrichten, auf diese Patienten. Und es gibt Reha-Kliniken, die speziell solche Patienten behandeln. Und die sind zum großen Teil behandelbar, aber eben auch, es ist eine sehr langwierige Sache. Und Ich möchte einfach gar nicht daran denken, wenn diese Pandemie jetzt so weiter sich entwickelt, wie sie sich gerade abzeichnet, nämlich wieder so eine große dritte Welle kommt, wie viele Patienten dann zusätzlich kommen, nochmal in den nächsten Wochen, bis wir dann mit dem Impfen dann so weit sind, dass wir wirklich auch schützend, proaktiv, quasi präventiv vor Covid-19 schützen. Ja, bis dahin können noch viele Patienten auftauchen.
Das ist natürlich wieder eine nicht so positive Perspektive. Ich hatte gerade versucht, mit der Impfung und der möglichen Hilfe gegen Long-Covid doch noch wieder einen positiven Dreh zum Schluss reinzukriegen. Du kennst meine Obsession der positiven Schlussbotschaft. Aber natürlich hast du recht, wenn wir sehen, wie die Zahlen der Neuinfektion nach wie vor steigen, um knapp 30% pro Woche nämlich, dann muss man sagen, ja, es muss etwas geschehen. Das kann so nicht weitergehen. Und insofern...
Wir müssen einfach auch darauf drängen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das auch an der Stelle immer wieder tun, weil das ist gewissermaßen auch das Forum, um es zu tun. Wir können uns ja nicht mit dieser wachsenden Krankheit, das ist ja eine eigene Lawine, die da auf uns zurollt von Kranken, vielleicht auch von chronisch Kranken. Wir wissen gar nicht, wie lange diese Krankheitssymptome andauern, was das für eine Krankheitslast wird, die auf die Arbeitgeber ja auch einrollt, wenn man so will, auf alle, auf das Gesundheitssystem. Das kostet ja auch alles. Das kostet nicht nur die Gesundheit der Betroffenen und die Nerven der Betroffenen und Angehörigen, das kostet auch richtig volkswirtschaftlich viel. Und deswegen glaube ich, muss man, und das haben wir ja immer wieder gemacht an der Stelle, ich würde es nochmal tun, wir müssen immer eigentlich darauf drängen, die Fallzahlen so gering wie möglich zu halten. Die neue Mutante kommt auch vielleicht jetzt noch trotzdem nochmal ins Spiel, weil es meine Obsession ist. Die neue Mutante zeichnet sich eben durch eine höhere Aggressivität, Gefährlichkeit aus. Das bedeutet auch wieder, jetzt gibt es dazu noch keine Studie, die werden wir nicht verlinken können, aber auch das bedeutet ja dann wieder auch, unter Umständen auch mehr Long-Covid-Patienten in den jüngeren Patientengruppen, weil es tatsächlich ja dann auch dazu vermehrt zu kranken und schweren Verläufen kommt.
Ja, also die Zahlen müssen runter. Jeder Tag, den wir verlieren, ist ein Tag, den wir uns dann wieder bitter erkämpfen müssen durch weitere Maßnahmen. Insofern können wir wirklich nur hoffen, dass da jetzt ganz, ganz schnell was passiert. Unsere Zeit für heute ist leider um. Vielen Dank, Joachim, dass du uns diese Studien mitgebracht und näher gebracht hast. Vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren, dass Sie uns zugehört haben. Bleiben Sie gesund, halten Sie sich an Ostern von Menschen außerhalb Ihres engsten Familienkreises fern, damit Sie auch weiter gesund bleiben, sich nicht anstecken und damit wir möglichst schnell alle wieder diese Pandemie auf ein kontrollierbares, niedriges Niveau bekommen und endlich wieder optimistischere Perspektiven verbreiten können. Wenn Sie Themenanregungen haben oder Feedback oder Ihnen irgendetwas aufgefallen ist, was wir gesagt haben, was vielleicht fehlte, dann schreiben Sie uns. Wir haben dafür eine E-Mail-Adresse, wissenschaft@faz.de. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch weiterhin zuhören, wenn Sie weiterhin unser Interesse an aktuellen Publikationen teilen. Wenn Sie sicher gehen wollen, dass Sie das nicht verpassen, auch in den kommenden Wochen, dann können Sie uns abonnieren bei allen Podcatchern. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund.
Bleiben Sie gesund. Tschüss zusammen.
Dieser Podcast wurde präsentiert von Skoda und vom neuen Enyaq iV80, der per Schnellladung in nur 40 Minuten wieder von 10% auf bis zu 80% geladen ist. Mehr Informationen auch zum Geschäftsfahrzeugleasing von Skoda auf skoda.de/flotte-enyaq.